Worin besteht eigentlich für Sie der Reiz des Büchersammelns?
Ja, das ist eine sehr vielfältige Angelegenheit. Ich sammle ja eher zeitlich entlegene Bücher. Und wenn man die Bücherherstellung heutzutage ansieht, da ist ja manches im Argen. Schon allein so etwas wie Fadenbindung ist eine Seltenheit geworden. Die Papiersorten sind nicht mehr das, was sie vor 200 Jahren gewesen sind. Die Vielfalt ist auch verloren gegangen. Heutzutage aus Konkurrenzgründen gleichen sich die Bücher oft wie ein faules Ei dem anderen. Und Vielfalt überhaupt ist etwas im Leben, das mir immer sehr wichtig gewesen ist.
Vielfalt, die Schönheit der alten Bücher. Warum muss man sie oder warum müssen Sie sie besitzen? Man könnte sie ja auch ausleihen.
Ja, so die physische Präsenz der Bücher, die liegt mir schon sehr am Herzen. Das ist ja die geläufige Frage, haben Sie denn das alles gelesen? Darum geht es ja überhaupt nicht. Bücher kann man ja lagern wie Weine. Es ist besonders schön, wenn man 20 Jahre zuvor alle Bücher eines bestimmten Autors zusammengetragen hat, leider nie dazu gekommen ist, sie auch zu lesen, und plötzlich kommt der Zeitpunkt, wo man eben dann das Angesammelte endlich in die Gelesenheit erlösen möchte, und dann klappt man so diese 20, 30 Bände aus dem Gestell und schaut, was einem jetzt da am meisten Lust bereitet, eben sie zu lesen. Aber dann kommt natürlich auch das Alter dazu. Im Verlauf des Älterwerdens schreitet man da seine Bücherwände ab und nimmt seinen Büchern die Parade ab und stellt fest, manches werde ich wohl nicht mehr schaffen. Gleichwohl will man es nicht wegtun. Eben diese physische Greifbarkeit, die hat schon seinen Reiz. Und ich besitze zum Beispiel zwei Werkausgaben von Hamann, diesem Philosophen und Theologen des 18. Jahrhunderts. Ich habe für mein Examen seinerzeit etwa 300 Seiten Hamann gelesen, fand den faszinierend, aber es ist keine leichte Lektüre. Und ich bin sicher, ich werde nie die Zeit haben, mich da monatelang Hamann zuzuwenden. Und gleichwohl, ich würde sie nicht weggeben.
Haben Sie eine Vermutung, warum?
Bei mir ist es die Erinnerung an die Lektüre bei meinen Uni-Examensvorbereitungen.
Ich habe jetzt gerade gedacht, es hat etwas von dem Anhalten von Zeit.
Ja, also ich meine, das ist natürlich ohnehin die Bedeutung und der Reiz von Büchern. Wenn man bedenkt, was vom alten Griechenland erhalten geblieben ist an Architektur oder Bildwerken, Malerei gibt es ja schlicht gar nichts, so. Und an literarischen Zeugnissen ist da doch manches erhalten. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel mit dem griechischen, aus Syrien herstammenden Satiriker Lukian befasst, den Wieland gültig übersetzt hat. Von dem ist praktisch sein ganzes, es gibt kein einziges Buch meines Wissens oder Werk, das von ihm verloren gegangen wäre. Und das kann man also immer noch lesen, wie am ersten Tag.
Also das Ziel ist schon das Lesen. Was machen Sie denn alles mit diesen Büchern, außer lesen?
Da unterscheide ich mich auch von gewissen Sammlern. Also mir kommt es nicht auf die Buchikone an, sondern ich möchte auch etwas nach außen vermitteln. Und früher habe ich ja auch sehr viel rezensiert. Heutzutage, also gerade jetzt in den letzten 3 Jahren, benutze ich die für meine Lesezyklen, die ich am Schauspielhaus veranstalte. Und da geht es ja auch immer um Außenseiter. Mich haben ja eigentlich nie so die etablierten Klassiker interessiert, sondern eher entlegene Autoren. Und ich habe immer auch sehr gern Kriminalromane gelesen, und zwar insbesondere aus Amerika stammende. Ich wurde in meiner Gymnasialzeit auf Chandler und Hammett von einem Geographielehrer hingewiesen, als der noch lange nicht bei Diogenes dann eine größere Verbreitung auf Deutsch fand. Diese beiden haben ja im amerikanischen Kriminalroman die Hardboiled-Tradition begründet und später übrigens auch übers Kino und auch über die Nouvelle Vague, zum Beispiel Godard und Truffaut, haben diese Hardboiled-Schriftsteller dann, die viel berühmter waren in Frankreich als in ihrem eigenen Land, gepflegt und eben auf die Leinwand gebracht. Und seit etwa 2 Jahren sammle ich kontinuierlich diese weniger bekannten Autoren, Jim Thompson, David Goodis und Charles Williams insbesondere. Und damals gab's so diese Mass-Market-Paperbox in sehr billiger Ausführung. Die wurden eher so über Drugstores und an Bus- oder Bahnstationen verkauft als in regulären Buchhandlungen. Sind immer da so vulgär aufgemacht, so, auch ja, mit also sexuellen Reizen. So,
also eine tolle Biene vorne, Frauen, rechts so. Und hinten der Mann. Was haben wir hier, David Goodis?
Down There, das ist ein ziemlich berühmter Film geworden mit Charles Aznavour von Truffaut, Tire sur le Pianist. Auch dieses Buch von Charles Williams wurde unter dem Titel The Hot Spot verfilmt. Und das ist in der Reihe dieser Gold Medal Serie erschienen auf sehr billigem Papier mit einer miserablen Klebebindung, riechen auch besonders, man kann das gar nicht aufschlagen, sonst würden die Blätter auseinanderfallen. Es ist halt gewöhnungsbedürftig, aber so hat man ein ganz unverwechselbares Leseerlebnis, wenn man da Sorge trägt und sich da durch diese kleinen Schrifttypen hindurchwindet.
Sie lesen das aber dann auch so,
also
so vorsichtig, ja. Das Buch nur halb öffnend, weil sonst bricht es auseinander.
Ja, also es ist mir noch nie etwas passiert damit.
Wenn Sie einen Vortrag haben, gehen Sie zuerst in die Bibliothek und schauen, was Sie schon haben.
Ja, eigentlich schon. Jetzt in Zeiten des Internets kann man sich am Internet kundig machen. Aber sonst war es eigentlich immer so, ich schnappte eine Anregung auf und dann ging ich dem in meinen eigenen Büchern nach. Heutzutage sind Privatbibliotheken fast so etwas wie eine Arche Noah, mit denen man so durch unser nicht besonders bücherfreundliches Leben ganz gut über die Runden kommt.
Arche Noah?
Ja, weil eben sehr vieles ja vergessen wird, in den Orkus der Vergessenheit versunken ist. Und wenn man dann zu Hause eben die Sachen bewahrt hat, dann empfindet man manchmal auch fast etwas Missionarisches, um das wieder unter die Leute zu bringen. Und ich mache eigentlich ganz gute Erfahrungen damit. Also mein Publikum im Schauspielhaus, das ist sehr gemischt, da sind auch jüngere Leute dabei. Und mir geht es ja wirklich darum, Literatur schmackhaft zu machen. Ich selber habe das immer so erlebt, wenn ich zum Beispiel Homer gelesen habe, dann schien mir das aktuell im schönsten Sinn, auch träumerischen Sinn. So, wenn man denkt, wie das bei Homer zugeht, wenn man da als Gast aufgenommen wird irgendwo, da muss man nicht Rede und Antwort stehen, wer man ist, sondern da wird man zunächst von einer schönen Dame gebadet und gesalbt und dann kriegt man ein schönes Essen so vor die Nase gestellt und erst dann, nach dem Essen, muss man sagen, wer man eigentlich ist.
Passiert es Ihnen, dass Sie in Ihrer eigenen Bibliothek Entdeckungen machen?
Ja, man vergisst natürlich manches, was man vor 30, 40 Jahren gekauft hat. Kann auch vorkommen, dass man ein Buch ein zweites Mal kauft. Das ist mir sicher schon 20 Mal vorgekommen.
Wie ordnen Sie die Bücher?
Nach alphabetischen Prinzipien und nach chronologischen Prinzipien und natürlich nach den Sprachen. Also ich habe größere Bestände natürlich auf Deutsch, aber dann auch auf Englisch und Französisch. Das sind diese drei Literaturen. Und ich bin ja vor allem belletristisch interessiert. Es ist ja so, man kommt dann nie an einen Endpunkt. Sobald man sich wieder einem Autor zuwendet, da erhält man so viele Anregungen, dass man dann gleich wieder sich drei, vier weiteren Autoren zuwenden möchte. Das stammt auch von meinem Lehrmeister Arno Schmidt, dem ich schon seit meiner Gymnasialzeit gehuldigt habe. Also von ihm habe ich natürlich sehr viele Anregungen erhalten.
Anregungen von Autoren gibt es auch zum Sammeln, Anreger, Vorbilder.
Ja, auch da ist vieles von Arno Schmidt ausgegangen. Er selber hat ja auch eine sehr stattliche Bibliothek gehabt und er hat den Reiz des Sammelns natürlich auch sehr propagiert. Im Grunde, das hat ja ganz früh angefangen. Sammeln heißt ja auch, dass einem das Äußere eines Buches nicht gleichgültig ist, sondern jedes Buch hat ja so seine Individualität. Das hat schon angefangen als Primarschüler, als ich auf dem Monatsmarkt in Olten Schundliteratur zusammenkaufte. Auch da hatte ich meine Favoriten. Also ich habe zum Beispiel immer für Silberwildwest-Romane gegen Bastei so plädiert und entsprechend eingekauft, hatte eine Bibliothek dann der Matratze versteckt. diese Heftchen, die hatten jeweils 64 Seiten, in der Mitte war dann die Klammer und da wusste man so, wenn man gegen die Mitte kommt, wo man etwa steht und was man da noch zu erwarten hat. Und so hat das Äußere auch den zeitlichen Verlauf der Lektüre bestimmt. Und ich erinnere mich dann einige Jahre später, wie ich sehnlichst mir vorgestellt habe, wie schön das wäre, zwei Bücher, nämlich Murphy von Beckett und Wendemarke, Peilen von Faulkner zu besitzen. Die waren vergriffen. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie das wäre, wenn man so diese beiden Rowohl-Taschenbücher dann mal in Händen haben könnte, wie da der Titel gestaltet wäre, so der Umschlag und all diese Dinge.
Habe ich richtig verstanden? Die Heftchen mussten Sie verstecken.
Ja, ja. Schundliteratur war natürlich nicht das, was meine Eltern dulden mochten. Und überhaupt hatte ich Mühe, meinen Lesehunger da so gegen meine Eltern zu vertreten. Ich habe sehr viel auf dem Klo gelesen oder beim Schein von Straßenlaternen, also im Geheimen. Aber das kommt ja der Reiz der Lektüre zugute. So das Verbotene, das eigene Reich, das man sich erschließt, die Gegenwelt, in die man flieht und abdriften möchte. Solche Dinge, die erhalten sich ja dann bis heute.
Dann haben Sie geträumt von Beckett und von Faulkner.
Ja.
Haben Sie Ihren Traum realisieren können? Das heißt, ich frage Sie nach der Geschichte Ihrer Bibliothek.
Also Faulkner wurde mir durch einen Mitarbeiter der Stadtbibliothek Olten vermittelt. Das war ein ganz großer Faulkner-Fan. Aber dieser Titel Wendemarke war dort nicht vertreten. Deswegen habe ich mich dem so entgegengesehnt.
Sie haben ihn dann gefunden?
Ja, nach 3-4 Jahren habe ich den so in einer Kiste in Ascona, wo wir in den Ferien weilten, mal dann befreien können und mir zuführen.
Wie haben Sie sich weiterentwickelt als Sammler?
Sammeln hat ja auch mit Geld zu tun und in der Studentenzeit hatte ich da nicht allzu viele. Immerhin hat es gereicht, dann die Erstausgabe von Zettels Traum. Dank Fritz Senn, der damals so in einer Druckerei arbeitete und auf den Subskriptionspreis dann noch Prozente kriegte, habe ich das für etwa 250 Franken, das war ein wahnsinniger Betrag in der Studentenzeit. Aber es musste halt eben sein.
Was sammeln Sie heute und was sammeln Sie nicht?
Ich bin eigentlich weitgehend belletristisch ausgerichtet. Also theoretische Literatur habe ich weniger. Auch da gab es so im Anschluss an die 68er-Zeit natürlich manches, das mich sehr beeinflusst hat. Adorno, Benjamin, Ernst Bloch. Und ich bin wahrscheinlich in der Schweiz einer der wenigen Besitzer, die sämtliche Erstausgaben von Benjamin besitzen.
Sammeln Sie vorwiegend Erstausgaben?
Ja, ja. Der Reiz der Erstausgabe ist ja der, dass man das Gefühl hat, man sei dem Autor besonders nahe verbunden. Sozusagen das Beben des Autors, der bis er sein Buch in Händen hat, das teilt sich dann auch dem späteren Leser mit. Und zum Beispiel jetzt im Fall von Walser, der war ja ein Anhänger von Fraktur. Die Fraktur ist ja eigentlich im Druck entsprechende so zur Sütterlin-Schrift, zur deutschen Kurrentschrift. Und er hatte ein sehr enges Verhältnis zu diesen Drucktypen. Man denkt immer, der Walser, das war so ein armseliger Außenseiter, der froh sein musste, wenn überhaupt wieder ein Buch zustande kam. Aber wenn es eben dann soweit war, hat er sich mehrere Frakturtypen zukommen lassen vom Verlag und hat dann die ihm entsprechende ausgewählt.
Das heißt, wenn Sie eine Erstausgabe von Walser in der Hand haben, dann fühlen Sie sich dem Autor schon über die Art der Frakturtype nahe.
Ja. Kommt noch dazu, dass er seinen Bruder mitgebracht hat, der seine Bücher oft illustriert hat. Auch das versetzt einen in eine Zeit, die völlig anders ist gegenüber der heutigen. Wenn Sie bedenken, den Erstling, den ich jetzt gerade zur Hand nehme, Fritz Kochers Aufsätze von Walser, der kam in dreifacher Ausführung heraus. Das ist jetzt die Pappausführung, da gibt es eine Luxusausführung in ganz Leder, ein Lederbändchen, Kopfgoldschnitt und so weiter. Und dann gibt es noch eine Broschüre, die eine Zeichnung von Karl Walser enthält, die sonst nirgends dabei ist. Wenn man das mit heutigen Praktiken vergleicht, also da kann ja oft der Autor nicht einmal Einfluss nehmen auf die Umschlaggestaltung, manchmal ja nicht mal auf den Titel.
Wenn Sie das Buch mal öffnen, Also Fritz Koppers ja. Aufsätze von Walser. Wo spüren Sie diesen Walser in dieser Erstausgabe?
Zum Beispiel auch im kleinen Format. Das kommt ja da ganz unscheinbar daher. Und wie Sie ja wissen, hat Walser eine große Zuneigung zu allem Kleinen, Unscheinbaren so gehegt. Dann eben in den Zeichnungen von Karl und dann eben in der Frakturschrift. Ich habe zum Beispiel zu diesem Exemplar auch noch eine Karte von der Familie dieses Fritz Kochers. Es gab eben einen Schüler Fritz Kocher in Walsers Progymnasialklasse. Und in Biel haben alle gemeint, das seien jetzt Aufsätze dieses Fritz Kochers und gar nicht von Walser geschrieben. Und dann hat sich eben eine Verwandte dazu geäußert und hat tatsächlich das auch so vertreten. Sie hätte ja gar nicht gewusst, dass da ihr Verwandter da solche Sachen geschrieben hätte.
Wie ergänzen Sie Ihre Bibliothek?
Nach der Kunst der Möglichkeiten. Also man kommt ja eigentlich fast nie an ein Ende. So, also wenn man alle Bücher eines Autors hat, dann kommen die Erstdrucke je nachdem noch dazu. Und ich scheine ein weites Herz zu haben. Also ich habe sehr viele Lieblinge so im literarischen Bereich. Und es gibt einfach gewisse Autoren, da möchte ich ja eigentlich jede Zeile gerne lesen, die sie geschrieben haben. Das ist auch etwas, was verloren gegangen ist, stelle ich fest. Heute stellen sich auch die Rezensenten aufs einzelne Buch ein. Früher war es ja so, da haben die Rezensenten immer bestimmte Autoren betreut und dann wusste man, der macht den und so weiter. Und das will man heute gar nicht. Und mich erstaunt das, wenn jemand dann entdeckt wird, dann ist es hin und wieder so, dass es dann bei diesem einzelnen Buch bleibt und dass man dann nicht gleich weitermacht.
Sie betreten ein Antiquariat, stellen Sie sich mal vor. Sie betreten ein Antiquariat. Und dann, was geschieht mit Ihnen? Wie verhalten Sie sich da?
Ja, es kommt darauf an, ob ich es zum ersten Mal mache oder eben, ob es zu den Antiquariaten gehört, die ich seit Jahrzehnten besuche. Da ist es ja so, dass man dann sogleich merkt, wo etwas Neues vorhanden ist. So von dem Buchrücken her kann man ja schon einigermaßen absehen, ob das was Interessantes hat von den Verlagen her. Es gibt ja Verlage, wo eigentlich fast nur interessante Sachen erschienen sind. Und da stößt man ja auch hin und wieder dann auf einen Namen, der einem nichts sagt. Und dann greift man sich das aus der Reihe und schaut mal rein.
Kommt es vor, dass Sie Bücher weggeben müssen aus Ihrer Sammlung?
Ja, alle Büchersammler haben ja das Problem mit ihrer Wohnung. Ich musste schon vor über 10 Jahren dazu übergehen, die Bücher doppelt zu staffeln. Ein Reiz der Anordnung der Bücher in einem Gestell ist natürlich, dass sich da so Familien bilden. Da kommt es zu Kollisionen, aber kommt es auch zu Wahlverwandtschaften.
Wahlverwandtschaften in Ihrer Bibliothek zum Beispiel?
Also gewisse Autoren und Autorinnen vertragen sich eben dann besonders gut und andere weniger. Also ich schätze zum Beispiel Wladimir Nabokov sehr, aber der Nabokov, der hielt schlicht gar nichts von Faulkner, nichts von Joseph Conrad. Schmerzt mich ein bisschen, aber es interessiert mich nicht, da Faulkner und Conrad die Treue zu halten.